Bremen 2 Gesprächszeit.
Man könnte auch ausnahmsweise sagen ARD-Gesprächszeit, denn wie wir heute senden, ist eine Konsequenz der Geschichte das Ergebnis der ARD. Vor 70 Jahren, im Juni 1950, hatten 6 Rundfunkanstalten, darunter auch Radio Bremen, einen sehr modernen Plan. Es ging ihnen um Synergieeffekte sozusagen, zum Beispiel um neben dem Hörfunk gemeinsam das Fernsehen on air zu bringen. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland ging an den Start, ausgerechnet in Bremen und natürlich vor dem Hintergrund, die gleichgeschalteten Medien aus der Nazizeit hinter sich zu lassen. Das klingt jetzt alles ein bisschen sperrig und trocken und deshalb habe ich eine Frau eingeladen, die das genaue Gegenteil ist und trotzdem wie keine zweite für die ARD und das Erste steht. Herzlich willkommen, Dagmar Werkhoff.
Dankeschön, ein Gruß an alle Hörer und Hörerinnen.
Wahrscheinlich hätte ihr Leben ohne ARD und ohne Tagesschau ja ganz anders ausgesehen, oder?
Ja, es hätte total anders ausgesehen, denn mein Plan A, und der galt, war Schauspielerin zu werden. Also ich habe nach den 3 Jahren Schauspielschule auch ein Engagement nach Münster gehabt, aber dann kam der Südwestfunk. Der Chefsprecher suchte Nachwuchs, sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen, als Fernsehansagerin. Ja, und dann habe ich gedacht, ach, kann ich das nicht schnell noch lernen? Und bin also zum Südwestfunk gegangen und blieb da irgendwie hängen, weil ich es spannend fand, diesen Beruf.
Und wenn Sie heute die Tagesschau schauen, um 20 Uhr, was geht Ihnen da so durch den Kopf?
Naja, ich denke nicht mehr daran, dass ich da vielleicht sitzen könnte. Aber ich habe die 20-Uhr-Zeit total im Blut. Ich weiß, wann es 20 Uhr ist. Ich habe überhaupt die Uhr im Blut. Durch diese Disziplin, die man bei der Tagesschau haben muss. Ich tapere also 8 Minuten vor 8 durch die Wohnung, stelle den Fernseher an und gucke. Und ja, weiß natürlich noch, wenn ich manchmal daran denke, wie es damals war, wie aufregend das ist hinter den Kulissen.
Darüber reden wir gleich, über Ihre Geschichte und Ihre Geschichten rund um die Tagesschau bei der Gesprächszeit auf Bremen 2. Und mein Name ist Franziska Rattay. Frau Berghoff, 1950, als die ARD gegründet wurde, da waren Sie noch eine Grundschülerin in Arnsburg bei Hamburg. Und 1952, als der Fernsehregelbetrieb mit, na, ich sag mal so einer Art Tagesschau in Gang kam, da waren Sie gerade mal 9 Jahre alt. Wollten Sie damals schon ins Fernsehen?
Nein, das war ein Witz irgendwie oder wir hatten gar keinen Fernseher. Also ich habe eigentlich erst, als ich nach Baden-Baden zum Südwestfunk kam, mir einen Fernseher gekauft. Nein, ich wollte immer zur Bühne.
Aber Ihre Fernsehkarriere hat dann begonnen mit Mitte 20 beim SWR, Sie haben es angesprochen, mit Zeit- und Wetteransagen.
Das war, um den Hörfunk zu lernen. Also ich hatte ja keine Ahnung mit Mikrofonen, sondern ich saß davor und das war vom Südwestfunk sehr gut gemacht, dass diese jungen Sprecher sehr gut herangeführt wurden. Mit den kleinsten Zeitansagen, da konnte man schon variieren. Man konnte sagen, es ist 5 nach 5 oder ich schaue mal wieder für Sie auf die Uhr, schon länger, in 5 Minuten ist es 10 nach 5 oder irgend sowas. Also man konnte sich ausprobieren und das ging dann hin bis zu kleineren Sendungen, erst bis hin zu 4-Stunden-Sendungen, Moderation machen.
Aber mit Schauspielerei hatte das eigentlich nichts zu tun, oder?
Nein, hatte es gar nichts zu tun. Die war eigentlich auf Eis für mich gelegt. Aber ich fand es auch spannend, dieses Metier zu lernen, genau im Fernsehen. Ich war Fernsehansagerin fürs 3. Programm zunächst, nachher auch die überregionale Fernsehansagerin des Südwestfunks. Aber ich muss sagen, ich bin in der Zeit überhaupt nicht gern ins Theater gegangen, weil eigentlich wollte ich auf der Bühne stehen und ich habe dann noch im Nachhinein diese Hauptrolle für mich so weitergespielt. Ich war dann diese Rolle. Also das hat bestimmt 7, 8 Jahre gedauert, bis ich ganz normal ins Theater gehen konnte und genießen konnte, was die Schauspieler da oben zeigen.
Also ein Wehmut auch.
Ja, das war's. Mhm.
Im Juni 1976 kam dann die erste Tagesschau mit Dagmar Berghoff im Fernsehen. Die ARD war der Meinung, die Zeit sei langsam mal reif für eine Frau. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, warum Frauen damals unmöglich waren für die Nachrichten.
Ich wusste gar nicht, dass die jemanden suchen und wusste auch nicht, dass 20 Frauen schon vor mir gecastet waren. Bei mir war es so, ich sendete gerade heiße Rhythmen über den NDR, also im Radio. Und da rief der Kollege an, du, hier ist Köpke für dich am Telefon. 1976, das war wirklich, Hollywood ruft an. Und ich dachte, was will dieser große Nachrichtenmogul von so einer kleinen Moderatorin wie mir? Naja, und er sagte dann, ich höre Sie so sprechen, Sie haben eine ganz angenehme Stimme, sehen Sie denn auch einigermaßen aus? Und da war ich etwas perplex, weil ich war ja überregionale Fernsehansagerin gewesen. Er musste mich kennen. Ich habe ihn dann beim Vorsprechen, so hieß das damals noch nicht Casting, gefragt, kannten Sie mich wirklich nicht? Natürlich, ich verlasse mich doch nicht nur auf eine angenehme Stimme. Also er wusste, wer ich war. Und ich habe dann vorgesprochen und er hat mir ein Manuskript gegeben von sich. Er hatte gerade die 16 Uhr, die es damals gab, gelesen. Und beim Manuskript muss man wissen, dass jeder Sprecher seine eigenen Zeichen da reinmacht. Also Unterstreichungen oder Abtrennungen oder was auch immer. Und Köpke machte sehr dicke Striche. Buff, buff, nochmal und so. Und ich habe eher zarte, damit ich den Text besser übersehen kann. Und bei diesem Vorsprechen habe ich mich einmal versprochen und habe zu ihm gesagt, Herr Köpke, falls ich nochmal eingeladen werde zu einem Vorsprechen, dann bestehe ich auf einem eigenen Manuskript. Ich kann in Ihrem nicht lesen. Und ich glaube, dass ihn das wirklich beeindruckt hat, weil da sprach ein junger Profi, nicht irgend so eine Sprecherin, die da jetzt bald Tagesschau machen sollte, sondern ein junger Profi, der schon Erfahrung hinter sich hatte.
Und hatten Sie trotzdem manchmal das Gefühl, Sie mussten als Frau, also Sie waren dann ja auch so ein bisschen, das klingt jetzt böse, aber Sie waren sowas wie eine Quotenfrau.
Ja.
Hatten Sie da manchmal das Gefühl, Sie mussten als Frau auch besser sein als die Kollegen?
Das hatte ich von Anfang an.
Mhm.
Das war aber nicht ausgesprochen. Keiner hat es ausgesprochen. Das war aber ein Druck, den ich mir machte. Vor allem, weil Köpke ja total überzeugt war, dass Frauen das nicht können. Weil die brechen ja auch bei der Katastrophe zusammen. Und die sagen im Sport Schalke 07. Und die verstehen nichts von Wirtschaft, von Politik sowieso nicht.
Dabei sind sie Fußballfan.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem, er war der Meinung, eine Frau kann das einfach nicht. Frauen waren nur für die Unterhaltung zuständig und das Wetter, da durften sie mal ran. Und ich machte mir den Druck, zumal ich ja ziemlich schnell die 20 Uhr sprechen sollte, durfte, musste. Ich musste so gut sein wie meine Kollegen und zwar auf Anhieb. Sonst ist dieser Job und dieser Beruf für uns Frauen wieder auf Jahre nicht mehr erreichbar.
Nach der ersten Sendung kamen so viele weitere. Haben Sie das eigentlich mal gezählt, wie viele Sendungen das waren?
Nein, das kann ich nicht, aber ich weiß nicht, also 10.000 vielleicht.
Ja, habe ich auch so überschlagen.
Also so in dem Dreh irgendwie.
Ja, also 23 Jahre lang auf jeden Fall. Wie sahen denn da die Arbeitstage so aus? Angefangen bei der Szene, wenn Sie vor dem Kleiderschrank stehen.
Also man durfte nichts Blaues tragen, weil hinter einem eine blaue Wand aufgebaut war, in die diese ganzen Bilder, diese Hintergründe, die man hinter dem Sprecher sieht, eingeblendet waren. Und man durfte nichts Weißes anziehen, weil das überstrahlte. Nichts Knallrotes, das schwamm so weg, genauso wie Pepita. Also so gab es diverse Vorgaben. Schwarz war immer gefährlich, weil das gleich nach Trauer aussieht. Wie man sich da seine Kleidung irgendwie zurechtfummelte, indem man einen Bläser trug und dann mal andere Einsätze, mal eine Bluse oder mal einen Rolli-Einsatz und den dann 2-3 Monate hängen ließ und wieder damit dann auf dem Schirm auftrat.
Und wie lief das dann ab, wenn Sie in die Redaktion gekommen sind?
Man musste erstmal vielleicht in der Maske, schon um 18:30 in der Maske sein. Das war die erste Station. Und zwar, um geschminkt zu werden, aber nicht um besonders schön auszusehen, sondern um die Haut, die jede Rötung, jeden kleinsten Pickel deutlich in der Kamera sichtbar werden lässt, zu übertünchen. Danach geht es zum Einleuchten und danach geht man in die Redaktion. Da hat man spätestens um 19:30 zu sein. Und dort hat man Glück, wenn die gesamte Sendung schon auf dem Tisch liegt. Meistens sind es nur einzelne Blätter. Die liest man leise, laut dem Chef vom Dienst vor. Und das hat etwas damit zu tun, dass sich manches ganz gut liest, aber schlecht spricht. Und dann kann man als Sprecher zu dem Redakteur hingehen, möglichst schon mit einem Vorschlag, und das ändern. Und dann so 7:55 geht man ins Studio. Ja, und dann um 20 Uhr geht's los.
Waren Sie nervös, wenn Sie den Gong gehört haben oder vorher?
Also bei der 20 Uhr ja. Und zwar ging das nicht nur mir so. Wir haben mal drüber gesprochen. Bei allen anderen Sendungen nicht so. Also bei den morgendlichen Sendungen, auch bei den Tagesthemen oder nachmittags. Aber bei der 20 Uhr war die Stimmung irgendwie anders. Ich muss wirklich sagen, die Telefone schrillten schriller, die Türen knallten lauter. Es war eine andere Stimmung. Und es ist ja auch die längste Sendung, Viertelstunde gewesen. Oder ist es ja noch. Und ja, da hat man schon ein bisschen Lampenfieber.
Sie wurden dann ja Chefsprecherin nach fast 20 Jahren Arbeit bei der Tagesschau. Die erste und bis dato auch immer noch einzige Frau, genau an Ihrem 52. Geburtstag.
Ja.
Wissen Sie noch, wie Sie das gefeiert haben?
Eigentlich gar nicht. Werner Feigl war krank, sehr krank. Er hatte einen Hirntumor und starb dann auch im Mai. Und da wurde ich gefragt, und zwar eigentlich wäre jemand anderes dran gewesen, aber die Redaktion wollte mich. Das fand ich natürlich ganz bezaubernd. Und da fragte mich Herr Deppendorf, ob ich das machen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, das war eine Ehre. Es war auch ein Ehrenamt. Es gab kein Geld dafür.
Ah.
Nee, das war einfach ein Ehrenamt. Und was muss man machen als Chefsprecherin? Man muss die Tagesschau repräsentieren, überall, wo man ist. Man hat einen Dienstplan zu machen. Und das ist sehr schwierig bei allen freien Mitarbeitern, die wir sind. Keiner ist fest angestellt. Die haben auch noch andere Termine, also wollen da frei haben, da frei haben. Und da habe ich Jo Brauner damals gebeten, der schon 95 mit Computern anfing. Sag mal, kannst du das für mich übernehmen? Hat er gemacht. Denn das ist wirklich schwierig gewesen. Ansonsten musstest du Gagenverhandlungen führen, wegen neuer Sendungen. Und musstest auch mal mit dem einen oder anderen Sprecher reden, weil er war schlecht geworden oder versprach sich immer. Oder er hatte nicht gute Schlagzeilen in der Presse. Oder jemand kam ewig zu spät in die Maske. Die beschwerten sich, die Maskenbildnerinnen. Und das waren so Dinge, die ich dann beredet habe im Büro. Mit einem Cappuccino, das war typisch Frau, gemütlich bei einem Cappuccino sitzend, aber dann doch in der Sache hart.
Waren Sie schon streng?
Ja.
Und haben Sie zu Hause mit Ihrem Mann Pitt viel über die Arbeit gesprochen?
Eigentlich weniger mal über irgendwelche Dinge, die passiert waren dort, also in den Nachrichten, was passiert war. Eigentlich weniger.
1999 haben Sie ja eigentlich seinetwegen aufgehört mit der Tagesschau. Also sind in, ich sag jetzt mal, Früh- oder Teilzeitrente gegangen oder wie man das irgendwie nennen möchte, mit 56. Ich habe mich gefragt, überspitzt jetzt, haben Sie vorher Ihren Mann eigentlich überhaupt mal gesehen?
Ja, natürlich. Nein, das schon. Also wir haben 91 geheiratet und waren schon natürlich auch zusammen. Ich meine, er war natürlich Chirurg, also kam abends immer um 7 nach Hause oder noch später. Und ich hatte oft abends Dienst. Trotzdem ging das ganz gut. Aber dann war wirklich einmal so eine Situation, so 2 Jahre, da war er dann schon pensioniert. Er ist 98 pensioniert gewesen. Und er sagte irgendwann, du hast ja nie Zeit. Und das waren für mich Alarmglocken.
Ja, also Ihr Beruf hat Ihr Privatleben ganz stark geprägt, auch eingeschränkt. Und darum geht's dann gleich bei der Gesprächszeit auf Bremen 2, heute mit Dagmar Berghoff. Mein Gast bei der Gesprächszeit ist Dagmar Berghoff. Miss Tagesschau oder Grande Dame der Tagesschau wurden und werden Sie noch genannt. Die verkörperte BRD, hat Helmut Karasek einmal geschrieben, distanziert, diszipliniert. War Ihnen das bewusst, dass Sie so wirken?
Nein, nicht wirklich. Also wenn ich mich je gesehen habe, also in der Aufzeichnung mal oder so, dann habe ich mich dabei ja wie ich gefühlt. Aber es war wohl schon so, dass man Disziplin auch ja sein musste. Weil man muss diese Tagesschau möglichst sachlich und objektiv über die Rampe bringen. Man darf eigentlich keinerlei Regung zeigen. So war das auch gewünscht. Da habe ich etwas aufgebrochen. Und zwar, ich fand, wenn eine schreckliche Meldung passierte, ein Unglück oder was ganz Furchtbares, und der Film lief, den ich zum Teil auch nicht kannte, und ich danach wieder in die Kamera gucken musste, dass ich eine Nanosekunde verharren kann, eine Nanosekunde, in der für mich eine enge Verbindung zum Zuschauer stattfand, weil ich dachte, der ist doch genauso wie ich jetzt, entsetzt oder außer sich irgendwie. Man darf nicht in Tränen danach ausbrechen, man muss dann weitermachen. Aber auf diese Nanosekunde habe ich bestanden und auch, dass man dann vielleicht tatsächlich nicht in die Kamera guckt, was man wegen des Blattes, wir hatten ja nur das Blatt, vielleicht dann sowieso besser noch konnte. Das war eigentlich nicht gewünscht. Das war gegen die Regel, weil Herr Köpke und auch Herr Feigl wollten, dass man ganz straight bei allen Meldungen geradeaus diese Meldung bringt. Und ich fand eben, bei den Dingen muss es nicht sein. Heute machen das eigentlich alle, dass sie runtergucken, nicht hochgucken und mit vielleicht ein bisschen einem anderen Timbre in der Stimme so eine Unglücksmeldung oder so eine schreckliche Katastrophe verkünden.
Trotzdem waren Sie Sprecherin in der Tagesschau, das haben Sie ganz oft betont. Andere Sendungen haben Sie moderiert, da gibt es einen großen Unterschied. Was war Ihnen da lieber? Sprechen oder moderieren?
Ach, ich fand, der ganze Beruf war sehr spannend, weil es so viele unterschiedliche Dinge hatte. Also Tagesschau, dieses doch sehr feste und auch, muss ich sagen, natürlich die Prominenz, die man dadurch hatte und dadurch auch wieder andere Moderationen bekam. Ich habe jetzt für Galas wie das ARD-Wunschkonzert mit Marc Schautzer oder für Zirkussendungen aus Paris mit französischen Interviews und so und viele, viele andere Sendungen bekommen. Und das dazu Radio, das ich immer gemacht habe, ich war immer beim NDR auch im Radio tätig, das machte diesen ganzen Beruf so rund. Der Unterschied ist, als Sprecherin hast du vorgefertigte Texte. Und als Moderatorin musst du eigene Texte machen. Und da habe ich übrigens bei der Gelegenheit auch recherchieren gelernt. Denn wenn es da ein Thema gab, über das ich nichts wusste, dann musste ich mir überlegen, wo kriege ich Informationen her. Also entweder, damals gab es ja noch keine Computer, muss ich in die Bibliothek oder ich muss jemanden anrufen, der etwas darüber weiß. Und so habe ich Learning by Doing auch ein bisschen Journalismus gelernt.
Und wie war das dann nach der Sendung? Also haben Leute bei Ihnen geklingelt? Sie angerufen, haben die Ihnen Briefe geschrieben, wurden Sie mal belästigt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, also erstmal gab es nach der Sendung die sogenannte Flurschelte. Da traf sich dann die gesamte Redaktion und es wurden alle möglichen Fehler besprochen oder auch was gut war, aber meistens waren das dann so kleinere Fehler, aber der Sprecher durchaus auch. Was war das heute, Frau Berghoff? Sagte dann Herr Deppendorf, und weil ich mich einmal versprochen hatte. Na egal, das war dann so. Nein, generell habe ich natürlich ziemlich viele Briefe bekommen. Und da war alles Mögliche darunter, von Heiratsanträgen über auch, Gott, wie sahen Sie heute aus, als ich mal die Frisur geändert hatte. Oder dass ich auch Blumen geschickt bekam von Verehrern und mich dann bedankte mit einem Autogramm. Dann kamen neue Blumen, dann habe ich noch eine Karte geschrieben. Dann kam wieder Blumen, dann habe ich gar nicht mehr geantwortet. Und zum Schluss kam schwarze Blumen. Und der schrieb dann einmal auch, ich weiß ja sowieso, wie du wohnst und ich habe schon ein Judenmädchen getötet. Ich kriege das auch mit dir hin. Und da habe ich schwer überlegt, ob ich die Polizei anrufe und vorwarne, dass, wenn was passiert, ich gar nicht mehr lange erklären muss. Aber ich habe das dann nicht gemacht.
So ein Stück weit haben Sie Ihr Privatleben dann aber schon auch versucht, geheim zu halten, ne?
Ja, das muss man machen, wenn man keinen Partner an seiner Seite hat. Bei Partnern ist das so, dass man für das Publikum eigentlich uninteressant ist. Also außer man kriegt da ein Kind oder irgendwas so passiert. Aber ansonsten ist man natürlich besonders interessant, wer ist der Mann an ihrer Seite? Und als ich mich von meinem langjährigen Lebenspartner, 85 war das, also 10 Jahre war ich mit dem zusammen, getrennt habe und 5 Jahre dann solo war, da war es so, dass jeder Mann an meiner Seite, wer auch immer, schon der neue Partner war im Leben von mir, der neue Geliebte und so. Und da hat mich mal der damalige Fernsehdirektor zur Seite genommen und gesagt, Frau Berghoff, gucken Sie mal, dass Sie aus den Schlagzeilen rauskommen. Das ist nicht gut für die Tagesschau. Naja, und dann bin ich eben nicht mehr zu Premieren ins Theater gegangen, auch nicht mehr in Innenrestaurants, sondern habe versucht, denn man weiß ja nicht, wenn man jemanden trifft, ob das das Richtige ist, ob das länger dauert und so.
Hat Sie das genervt? Also haben Sie sich da eingeschränkt gefühlt in Ihrer Freiheit?
Ja, da habe ich mich eingeschränkt gefühlt, also in der Zeit.
Jetzt liegt Ihre letzte Tagesschau mehr als 20 Jahre zurück. Schauen Sie trotzdem noch jeden Abend um 20 Uhr zu?
Wenn ich zu Hause bin, ja. Es ist aber nicht mehr so wie früher, dass ich mir jede Tagesschau aufzeichne. Aber ja, es ist fast wie so ein Drang dann doch noch. Nicht mehr ganz so stark wie vor 20 Jahren, aber naja, doch.
Und gibt's da noch andere Sachen, die Ihnen die Tagesschau sozusagen so eingeimpft hat? Also immer pünktlich, ja, immer perfekt geschminkt, sowas in der Richtung?
Ja, immer perfekt geschminkt hat sich ein bisschen aufgelockert. Das bin ich privat jetzt nicht mehr so, wenn ich ausgehe, natürlich. Nein, aber diese Uhr, die ich so fest im Blut habe, weil die Tagesschau wartet nicht. Es geht nicht, dass du um 7:55 erst da bist oder 7:58, sondern du musst vor 8 dort sitzen, denn die Tagesschau geht pünktlich los. Und diese Uhr habe ich auch aufs Private im Grunde ein bisschen projiziert, ohne es eigentlich zu wissen. Also ich weiß, mein Mann und ich wollten ausgehen und ich sagte zu ihm, du, ich brauche noch 1 Dreiviertel Minuten. Und er war fasziniert, weil ich tatsächlich 1 Dreiviertel Minuten brauchte. Nicht mehr, nicht 2 Minuten, 1 Dreiviertel.
Manche Dinge lernt man ja aber auch nicht bei der Tagesschau, sondern in der Kindheit. Und darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit auf Bremen 2 mit Dagmar Berghoff. Ich bin eine Berlinerin, können Sie von sich sagen, Frau Berghoff. 1943 wurden Sie dort geboren, aber schon im Kindergartenalter sind Ihre Eltern dann mit Ihnen und Ihrem kleinen Bruder in die Nähe von Hamburg gezogen, nach Ahrensburg. Gibt es da so ein ganz frühes Erinnerungsstück, das Sie immer noch zu Hause haben? Also ein Foto, einen Teddy, ein Buch, irgendwas, was Sie sehr hüten?
Nein. Nein, gibt es nicht. Also aus Ahrensburger Zeit, na, ich habe höchstens Fotos, da bin ich so 10 mehr. Aber ich habe sonst nichts mehr von früher, nein.
So ein Foto habe ich gesehen, da hatten Sie so einen blonden Hahnenkamm auf dem Kopf, war damals ja Mode. Und Sie waren auch ein sehr schüchternes Kind, habe ich gelesen.
Ja.
Wenn ich Ihre Mutter oder Ihren Vater gefragt hätte, so sagen wir mal rund 1950, was hätten die mir denn dann erzählt? Wie war die kleine Dagmar damals so?
Ja, ich denke mal, sie hätten gesagt, sehr zurückhaltend, schüchtern, scheu. Und das Irre ist ja, dass man so eine Eigenschaft, auch wenn man nachher ganz anders auftreten muss und auftreten wird, dass man au fond das behält, ganz im Innern. Ich bin nach wie vor eher ein schüchterner Mensch, komischerweise eigentlich. Wenn man weiß, dass wenn du bei großen Fernsehshows im Abendkleid da auftrittst und eine Treppe runterkommst oder halt sehr selbstbewusst darüber kommen musst. Aber ganz im Grunde ist das eben anders.
Sie wussten schon ganz früh, dass Sie Schauspielerin werden wollten.
Ja.
Mit 14, 15.
Ja.
Warum war das Ihr Traumberuf?
Ich weiß es nicht. Ich habe in der Schule haben wir ja auch mit verteilten Rollen zum Teil Dinge gelesen. Und Gedichte lernen und Gedichte sprechen hat mir Spaß gemacht. Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, ich bin so mit 15 stundenlang durch die Wälder gegangen, alleine, und habe mich gefragt, ob ich wirklich genug Talent habe. Es gibt von Rilke Briefe an einen jungen Dichter, und da schreibt er, Sie müssen wissen, Sie müssen es fühlen, ob Sie ein Dichter sind. Sie werden es fühlen. Und ich habe mich gefragt, bin ich das, bin ich nicht. Ich habe mit einem Lehrer gesprochen und bin übrigens mit 15 auch zu Josef Offenbach, das war damals ein sehr berühmter Schauspieler, am Schauspielhaus gefahren und habe ihm vorgesprochen. Ich wusste nicht, wie Vorsprechen geht. Ich dachte nur, der will wissen, kannst du weinen, kannst du lachen, kannst du schreien. Und so habe ich Rollen ausgesucht oder Stücke von Rollen, wo ich lachen musste, wo ich weinen musste. Und schreien war das Schwierigste für mich. Das habe ich unten im Keller meines Elternhauses in Handtücher versucht. Später hat meine Mutter mir gesagt, das haben wir gehört, aber es macht nichts. Und so bin ich zu ihm hin und er sagte zu mir, pass auf, mach dein Abitur und danach kommst du zu Edu Marx, das war die staatliche Schauspielschule, oder zu mir.
Und auf dieser Schauspielschule, da sind Sie dann hingegangen, als Sie 21 waren. War es da so, wie Sie sich das vorgestellt hatten? War das Ihr Traum?
Ja, das war mein Traum. Das war mein Traum. Wir haben ja Unterricht im Ballett gehabt, in Fechten, in allem und eben auch Schauspiel. Und bei der Schule kommt es drauf an, oder die Ausbildung ist, dass du Dinge immer wieder produzieren kannst. Also man kann manchmal Dinge erspielen, die toll sind. Aber das musst du jeden Abend können. Und das lernst du auf der Schauspielschule, wieder zu reproduzieren. Deshalb ist, glaube ich, eine Schauspielschule, abgesehen von der Aussprache, aber ich hatte eigentlich immer eine ganz gute Aussprache, abgesehen von der Aussprache ist das so wichtig, dass man doch eine Schauspielschule hat, wo man richtig atmen lernt, was auch gut für die Tagesschau war. Ich will mal nur ein Beispiel sagen. Helmut Kohl eröffnete die IAA. Anschließend brach der Kanzler zu einem Rundgang auf. Also, oder sowas, wo man abbricht oder falsch atmet. Die Bundesregierung rief in Teheran, oh, lebende Deutsche auf, die Stadt zu verlassen. Also, das ist dann falsch geatmet.
Ja.
Und das lernt man auf der Schauspielschule, einen langen Atem zu haben, zu kriegen.
Man merkt, das war genau Ihr Ding. Aber wenn das so war, warum war Ihr Vater denn da so strikt dagegen?
Mein Vater dachte, das ist ein Beruf, in dem du kein Geld verdienst. Er wollte, dass ich Chefsekretärin werde. Nicht Sekretärin, Chefsekretärin. Und für mich war das ein Albtraum, in einem Büro zu sitzen. Heute denke ich, ich hätte das ganz gut gekonnt, weil ich kann es ganz gut organisieren. Aber nein, das wollte er unbedingt für mich. Und deshalb bin ich gegen den Willen meiner Eltern mit 19, ich war gerade 19 geworden, habe Abitur gehabt, bin ich nach England und Frankreich, ohne auch zu Hause zu sein dazwischen.
Mhm.
Und habe die Sprachen gelernt, Englisch und Französisch. als Au-pair-Mädchen und kam zurück, ohne meinen Eltern Bescheid zu sagen, wohnte bei einer Freundin, habe die Schauspielschulprüfung gemacht und als ich die bestanden hatte, da bin ich ohne Ankündigung zu meinen Eltern, die natürlich zusammenbrachen. Da stand das verlorene Kind da plötzlich vor der Tür. Naja, und so ganz allmählich hat sich das dann ein bisschen normalisiert. Ich habe die Schauspielschule gemacht und als ich dann nachher nun schon Fernsehansagerin war, da war mein Vater sehr, sehr stolz und was ich gar nicht wusste, hat alle Zeitungsausschnitte, die es auch damals dann schon über mich gab, gesammelt. Das hat mich sehr berührt, das wusste ich erst nach seinem Tod.
Damals waren das ja noch ziemlich patriarchalische Strukturen, aber meinen Sie, Ihre Mutter, wenn sie dann noch gelebt hätte, hätte die einlenken können? Oder Ihre Stiefmutter, die dann ja auch schon da war, Hertha?
Nein.
Hat die dann nicht mal gesagt, also jetzt hör mal zu, das ist der Traum von ihr, lass sie doch.
Nein, nein, meine Stiefmutter, also ich liebe sie sehr, sie ist jetzt 90 übrigens und ist sehr gut drauf. Nein, sie war zu sehr mit meinem Vater zusammen oder hörte auf das, was mein Vater sagte. Da kam gar nichts.
Mhm.
Also es ging auch gar nicht.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Ihren jüngeren Bruder gesprochen, Detlef. Er ist 2004 verstorben. Sie standen sich aber sehr nahe vor. Er war Chirurg. Waren Sie sich sehr ähnlich?
Also wir beide haben uns gestritten miteinander und gekloppt, als wir Kinder waren, bis ich 12, er 11 war. Und irgendwann, ich glaube, da wurde er stärker als ich körperlich. Und er hat irgendwann mal ich habe mal gesagt, ich habe ein Feuer in meinem Gehirn. Und er hat gesagt, und ich habe das Streichholz, um dieses Feuer anzuzünden. Das fand ich grandios damals, schon wirklich grandios. Und ab da war Ruhe. Also war ich wohl diejenige, die immer diesen Streit, aber wir haben so gekloppt, dass die Nachbarn dazwischen gingen. Und ab da hatten wir ein wirklich sehr inniges Verhältnis. Er war der Einzige, der Verbindung zu mir hatte nach England und nach Frankreich. Und der Einzige, der wusste, dass ich auch wieder zurückgekommen war. Naja, und jedenfalls war das schon nach dem Tod meines Mannes mein größter Einschnitt in meinem Leben. Die beiden, das waren meine richtigen Einschnitte dann.
Ja. Ich denke gerade an den Notizblock, den Sie neben Ihrem Bett liegen hatten, um Träume aufzuschreiben. Mhm. Da hätte wahrscheinlich auch der Satz mit dem Streichholz ganz gut reingepasst.
Es ist grandios im Nachhinein. Also ja. Deshalb habe ich das auch nie vergessen.
Ja, aber diesen Notizblock, eigentlich haben Sie den benutzt so als Inspirationsquelle für die Schauspielerei. Ich habe aber gelesen, dass Sie jetzt überhaupt gar keine Träume mehr haben. Vielleicht aber Pläne, habe ich gedacht. Und darüber sprechen wir gleich bei der Gesprächszeit auf Bremen 2. Im Juni wird die ARD 70 Jahre alt und eine der ersten ARD-Fernsehsendungen war die Tagesschau von 1976 bis 1999 mit Dagmar Berghoff. Seitdem hat sich ja viel verändert. Das Studio, die Spreche, die Kolleginnen und Kollegen stehen inzwischen statt zu sitzen. Wenn Sie jetzt nochmal Chefsprecherin wären, Frau Berghoff, was würden Sie denn dann ändern wollen?
Also ich finde sehr gut, dass sie stehen, weil als ich zur Tagesschau kam, hatte ich zwei Bedingungen. Einen anderen Stuhl als die Männer, weil die hatten so ein wie so eine Raketenabschussbasis, also so nach vorne saß man da gebückt, also kriegte gar nicht genug Luft.
Mhm.
Einen anderen Stuhl und meine Bedingung war, ich möchte einmal in der Woche in der Redaktion mitarbeiten. Ich war freie Mitarbeiterin, der Chefredakteur sagte gerne. Und ich habe das gemacht und jede Woche war ich einmal eine Schicht mit dabei und war sehr, also ich habe mich die ersten Meldungen geschrieben, irgendwas hinten, aber ich war sehr traurig, wenn Köpke ausgerechnet meine Meldung verlas, also sich versprach. Das habe ich 3 Monate gemacht, dann wurde ich bezahlt dafür, weil der merkte, die macht das wirklich richtig. Und das ist 1 Jahr lang, war ich dann in der Tagesschau immer einmal in der Woche auch als Schicht. Und dieses Stehen übrigens, was die heute haben, das finde ich sehr gut, weil man hat einen festen Stand auf dem Boden. Man kann besser durchatmen, als wenn man sitzt.
Das ist also ein Vorteil, aber
ja.
Gibt es vielleicht auch Nachteile? Also haben die Kolleginnen und Kollegen es heute in gewisser Hinsicht vielleicht auch schwerer als sie damals?
Eigentlich nicht. Schwerer war es schon, vom Blatt zu lesen.
Mhm.
Also ich bestand ja darauf, war das vielleicht ein bisschen altmodisch, aber zu der Zeit fand ich das sehr gut. Weil ich fand, nur für die Tagesschau finde ich ein Blatt gut. Weil da kommen so viele Daten, Namen, Zahlen, Fakten auf die letzten Sekunden, dass man das gar nicht auswendig machen kann. Und ein Teleprompter, den es da jetzt gibt, impliziert doch, dass man das alles auswendig macht. Und also, als ich dann weg war, dann wurde das der Teleprompter eingeführt, also dieses Gerät, da guckt man in die Kamera und da läuft der Text. Aber man wollte so ein Mischding, also dass die Tagesschau-Sprecher in den Teleprompter gucken, in die Kamera und dann wieder nach unten. In dem Teleprompter sind etwa 3 Zeilen und unten auf dem Blatt. Wenn man also jetzt im Teleprompter ist, dann muss man, wenn man runterguckt, genau wissen, wo man ist, in welcher Zeile und dort am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Genauso, wenn man wieder hoch in den Teleprompter guckt, da muss man genau wissen, in welcher dieser 3 Zeilen bin ich und wo, am Anfang, am Ende oder so. Also macht das kein Mensch. Also macht man es so, dass man guten Abend sagt und dann im Grunde in die Kamera guckt und nur bei Blattwechsel, da müssen Sie mal drauf achten, das ist so, nur beim Blattwechsel einmal runter guckt und dann wieder in die Kamera guckt. Und die Leute denken, dass die das alles auswendig können. Das ist natürlich nicht so.
Wie ist das sonst so mit den modernen Dingen? Also abgesehen von der Tagesschau, sind Sie bei Twitter, sind Sie bei Facebook, nutzen Sie die ARD-Mediathek, die Audiothek?
Also die Mediathek und Audiothek nutze ich schon, vor allem die Mediathek. Bei Twitter und Facebook bin ich nicht, war mal bei Facebook, 14 Tage. Also mich hatte eine Freundin aus Norwegen per Mail angeschrieben, ob ich nicht per Facebook mit ihr Kontakt aufnehmen will. Die kannte ich gut, habe gesagt, ja. Dann kam ihre Schwester, die ich auch kenne, sagt, willst du auch meine Freundin sein? Ja, gerne. Also habe ich das gemacht und hatte 2 Tage später 20 Norweger, die alle meine Freunde sein wollten. Und da habe ich nur gesagt, nein, will ich nicht, kenne die nicht. Und habe meinen Computerfreund, der mir den Computer überhaupt beigebracht hat, und hab gesagt, oh Gott, nimm mich da bloß wieder raus. Und so bin ich wieder raus aus Facebook und vermisse das auch nicht. Auch nicht Twitter und auch nicht irgendwas anderes.
Aber der Mediathek, sind Sie treu geblieben? Was nutzen Sie da so für Angebote?
Ich nutze eigentlich Filme vor allem. Mhm. Filme, die ich nicht sehen kann, weil ich nicht da bin.
Also es ist ja eine völlig andere Art, Medien zu konsumieren, sage ich jetzt mal. Es hat sich total viel verändert, aber fehlt Ihnen die Arbeit manchmal trotzdem noch?
Nein, also ich wurde rausgeschlichen im Grunde. Also nach dem Tagesschauende habe ich noch Reisesendungen gemacht ins ferne Ausland. Mhm. Das hieß Heimat in der Ferne. Da haben wir Deutsche, die ausgewandert sind, besucht. Und zwar wirklich weit weg. Unsere erste Sendung ging nach Costa Rica. Dann waren wir in Südafrika, 4-mal sogar in Namibia, in Peking oder China, in Tahiti sogar und in Jordanien und wo auch immer, Nashville. Das war so alle 2-3 Monate eine Sendung. Und ich habe Radio ja die ganze Zeit weitergemacht. Ich bin also nicht abrupt in ein Pensionsloch gefallen wie viele, die im Grunde ein bisschen selber Schuld haben, weil sie sich nichts vornehmen für die Zeit, weil sie denken, ach, das ist doch toll. Man hat erstmal Ferien, wunderbar, 1 Monat, 2 Monate, aber dann hat man immer Ferien. Und da kommen viele nicht klar. Und da denke ich, man muss sich dann was suchen, ein Ehrenamt oder irgendetwas tun, damit der Tag irgendwie strukturiert ist. Und bei mir ist das sehr lange so gegangen. Und heute sind es nochmal so einzelne Lesungen, umsonst natürlich, ehrenamtlich, so um Weihnachten vor allem, in Seniorenheimen oder so. Dieses so ganz langsam sich da rausschleichen, das ist schon eine wunderbare Sache.
Neben diesen Dingen, die Sie dann ab und zu noch machen, wie sieht Ihr Leben sonst noch so aus? Also Sie haben mir zum Beispiel erzählt, Sie stehen nicht besonders gern früh auf.
Nein, obwohl ich immer früh aufwache. Ich wache meistens so 7:30 auf, egal wann ich ins Bett gehe. Aber dann sitze ich da gemütlich, hole mir die Zeitung von unten, im Bademantel noch, trinke Kaffee und lese gemütlich die Zeitung und gehe dann meistens so 10:30 erstmal ins Badezimmer. Und dann so gemütlich kann der Tag beginnen. So.
Was macht Ihr Leben dann noch aus? Gehen Sie gern ins Café? Treffen Sie gern Freunde, Familie? Gehen Sie gern shoppen?
Also shoppen weniger, das mache ich mehr so, wenn ich in anderen Städten bin. Weil in Hamburg habe ich immer das Gefühl, ich vertue Zeit beim Shoppen gehen. Ich kaufe auch nur, wenn ich etwas sehe, durch Zufall mehr. Aber ich gehe wahnsinnig gern ins Theater. Ich treffe mich gern mit Menschen zum Essen oder auch mal zum Kaffee trinken. Und habe inzwischen auch einige jüngere Freunde mit Familien oder jüngere Leute auch, sodass mein Freundeskreis inzwischen von, jetzt muss ich mal eben nachdenken, 87 ist mein ältester Freund eigentlich, bis hin zu 40 so gemischt ist.
Frau Werkhoff, Sie haben ein paar Jahre hinter sich, 39 plus, sagen wir mal. Haben Sie das Gefühl, Sie haben was verpasst im Leben?
Nein, habe ich nicht. Weil mein Leben war so bunt. Erstmal dieser Beruf, der mich derart ausgefüllt hat und diese verschiedenen Seiten an diesem Beruf. Dann diese viele Reiserei. Ich bin auch mit meinem Mann sehr viel noch gereist, zum Beispiel in die Antarktis, obwohl ich da nie hin wollte. Weil ich dachte, oh Gott, da ist es so kalt. War gar nicht so kalt. Das habe ich aus lauter Liebe gemacht. Das war eine meiner schönsten Reisen. Also ich habe sehr viel von der Welt gesehen. Und ich habe jetzt einen sehr lieben und sehr netten Freundeskreis. Also, was möchte ich mehr? Und ich bin gesund. Da habe ich großes Glück.
Denken Sie trotzdem manchmal ans Lebensende?
Also, ich hätte keine Angst davor. Ich hätte nur Angst vor einer langen Liegezeit oder Pflegezeit oder so. Weil ich denke, wenn es sein soll, soll es sein. Ich habe auch schon vorgesorgt, habe Patientenverfügung und habe auch schon eine Feier bezahlt. Da sollen dann die Leute noch mal nett beisammen sitzen und an mich denken.
Frau Berghoff, unsere Gesprächszeit, das ist nicht zu fassen, ist fast zu Ende. Und wenn ich könnte, dann würde ich Ihnen gern so ein originelles Dankeschön durch die Leitung schicken nach Hamburg. Geht nicht. Aber die Kollegen von der Tagesschau, die haben Ihnen was ganz Besonderes geschenkt nach der letzten Sendung. Und zwar ein Klapprad.
Ja.
Was haben die sich denn bitte dabei gedacht?
Ja. Dass ich ordentlich Rad fahre, was ich auch gemacht habe, aber heute habe ich das gar nicht mehr. Aber dabei brauchte ich es heute. Fit genug wäre ich. Ich habe kein Rad mehr, ich fahre nicht Rad, ich fahre Auto, ich fahre auch Bus inzwischen. U-Bahn fahre ich weniger, weil ich nicht weiß, wie ich da bezahlen soll. Aber okay, auch das wird man lernen müssen. Zumindest in Hamburg gibt es immer weniger Parkplätze, nehme ich kaum noch. Also man kriegt keine mehr, insofern wird man gezwungen, Bus, Bahn zu benutzen oder Rad. Aber wie gesagt, ich habe keins.
Dagmar Berghoff, Miss Tagesschau, mein Gast bei der Gesprächszeit auf Bremen 2. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Frau Berghoff.
Danke Ihnen, Frau Rathei.
Diese Sendung steht ab sofort bereit in der ARD Audiothek im Podcast-Angebot von Bremen 2. Mein Name ist Franziska Rathei und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Bremen 2 Gesprächszeit.